Hallo und herzlich willkommen zur Episode 128 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Ja, bevor wir in die heutige Episode einsteigen, möchte ich erst noch mal was loswerden zu der letzten Episode. Falls du sie noch nicht gehört haben solltest, im April wurde der Atelier Talk Podcast 5 Jahre alt und die letzte Episode, Episode 127, ist eine Jubiläumsepisode, eine, die einerseits ein wenig zurückblickt und hier und da auch einiges erzählt, was ich bisher noch nie erzählt habe. Und andererseits habe ich auch viele Parallelen zum Kunstmachen gezogen. Also zwischen Podcast machen und Kunst machen gibt es doch so manche erstaunliche Übereinstimmung. Und nicht zuletzt gab es in der Episode auch ein Gewinnspiel. Dieses Gewinnspiel läuft immer noch. Du kannst noch bis Ende Mai teilnehmen. Am 30. Mai um Mitternacht wird der Lostopf geschlossen. Und das Besondere bei diesem Gewinnspiel, eigentlich brauche ich gar keinen Lostopf, denn jede richtige Antwort gewinnt. Jeder und jede, die richtige Antwort einreicht, hat ein Gespräch mit mir gewonnen. Also hier ein Interview im Atelier Talk Podcast. Es ist eine Schätzfrage bzw. eine Ratefrage. Es geht darum, welches deiner Meinung nach die meistgehörte Episode beim Atelier Talk Podcast sein könnte. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass der berühmte Galerist Johann König hier war und wahrscheinlich denkst du gleich, oh, das war wahrscheinlich die meistgehörte, aber einen Tipp hatte ich in der letzten Episode gegeben und den gebe ich dir jetzt auch. Es ist nicht die Episode mit Johann König. Ja, das war lange Zeit die meistgehörte, aber inzwischen nicht mehr. Es gibt tatsächlich eine, die ist nochmal fast doppelt so oft gehört worden. Welche könnte das wohl sein? Gib deinen Tipp ab. Und ich gebe euch noch einen weiteren Tipp. Ihr dürft alle nochmal teilnehmen, denn bisher ist tatsächlich nicht ein einziges Mal die richtige Antwort bei mir eingetroffen. Mich erstaunt das total, denn eine Episode, die so häufig gehört wurde, wie gesagt doppelt so häufig wie die mit Abstand meist gehörte bis dahin, Johann König, also eine, die doppelt so häufig gehört wurde, muss doch eigentlich erraten werden. Aber mal sehen, wir warten mal ab. In der jetzt nachfolgenden Episode im Juni gibt es die Auflösung. Und wenn du dann die richtige Antwort hörst und die mir geschickt hattest, dann weißt du schon automatisch, dass du eingeladen bist zu einem Interview hier im Atelier Talk Podcast. So viel für jetzt zum Gewinnspiel, aber nachher am Ende habe ich doch noch eine wichtige Kleinigkeit zu sagen. Jetzt aber noch eine Hausmitteilung. Im Kunstverein Hitzacker habe ich in Kürze meine nächste Einzelausstellung in der dortigen Kunsthalle Oktogon. Ein ungewöhnlicher, konzentrierter Ausstellungsraum im wunderschönen Wendland. Kann man den Arbeiten sehr nahe kommen und am Sonntag, dem 6. Juni, ist dort die Vernissage um 15 Uhr. Wie immer lade ich dazu ganz herzlich ein und würde mich riesig freuen, auch mal Hörerinnen und Hörer des Atelier Talk Podcasts in echt zu sehen und zu sprechen und ja, vielleicht auch mal gemeinsam einen Kaffee zu genießen auf der Vernissage. Also 6.6., 15 Uhr, die Ausstellung trägt den Titel Vom Wert der Spuren und sie läuft bis zum 28.6. So, das war jetzt genug der Vorreden, jetzt geht's zur heutigen Gesprächspartnerin und zum heutigen Thema. Handwerk oder Kunst, darum geht's heute. Das klingt vielleicht erst einmal nach einer ziemlich klaren Frage, ist es aber nicht. Denn bei mir zu Gast war die Hamburger Handweberin Maike Weyrich. Sie war die perfekte Gesprächspartnerin, denn sie hat einen beruflichen Weg hinter sich, der wirklich einzigartig ist. Ich verrate hier noch nichts. Aber so viel, die allerwenigsten von uns werden auf so eine lange Karriere jemals zurückblicken können. Und ich hatte sie eingeladen, weil sie perfekt an der Schwelle zwischen Kunst und Handwerk changiert. Und sobald wir in dieses Thema eintauchen, beginnt sich genau diese Ordnung aufzulösen. Da geht es um Arbeitstechnik, um Materialien, um 1000 kleine Handgriffe. aber auch um so viel anderes, um Zeitgefühl, um Aufmerksamkeit, um Entscheidungen, die beim Tun entstehen, um Eintauchen, Experimentieren, um Konzentration und Loslassen. Und je länger wir reden, desto mehr, finde ich, verschieben sich die Themen. Was nach Technik klingt, wird plötzlich Haltung. Was nach Arbeit aussieht, wird, keine Ahnung, Erfahrung, Lebenserfahrung. Und irgendwie landen wir bei sehr philosophischen Fragen und kommen zu einem Kern, der die Kraft hat, die Gesellschaft zu verändern. Kurz gesagt, wir fangen beim Weben an und landen ziemlich schnell bei der Frage, wie wir eigentlich leben. Und während du hörst, möchte ich dich bitten, immer mal wieder die Parallele zu ziehen zu deiner eigenen Art zu arbeiten. Maike spricht zwar über das Weben, aber so viel kann man übertragen auf andere Arten Kunst zu machen, beziehungsweise auf andere Arten eine Tätigkeit intensiv auszuführen und auf das Leben. Ich habe dieses Gespräch mit Maike sehr genossen. Kennengelernt habe ich sie in einem Webkurs, in dem ich selbst ziemlich stark experimentiert habe mit einer japanischen Webtechnik. Saori heißt die. Das Ergebnis zeige ich übrigens auch auf der Atelier Talk Podcast Webseite. Und in diesem Kurs war ich vor allem aber fasziniert von Maike, die eine unfassbare Ausgeglichenheit hat, ein Feingefühl und eine Engelsgeduld ausstrahlte, auch wenn ihre Arbeitstage sehr viel länger wurden als eigentlich geplant und auch wenn ihr ein und dieselbe Frage 2 Dutzend Mal hintereinander gestellt wurde. Und dadurch kamen wir tiefer ins Gespräch. Und diese Episode ist irgendwie vielleicht eine Art Fortführung. Und ich freue mich, dass ich dich dahin mitnehmen kann. Und ich hoffe, dass es dir genauso gut gefällt wie mir. Eingestiegen in dieses Gespräch bin ich mit einer Frage, die ich in diesem Podcast eigentlich sehr selten stelle, ist mir aufgefallen, und die ich aber auch noch niemals gleich am Anfang gestellt habe. Aber das hat einen ganz bestimmten Grund, denn das hat auch mit diesem einzigartigen Lebensweg von Maike Weyrich zu tun, mit dem ich gern beginnen wollte. Eingestiegen bin ich nämlich mit der Frage, wie alt Maike ist.
Ich bin 55.
Und du hattest mir erzählt, dass du schon sehr, sehr früh wusstest, was du beruflich machen möchtest. Kannst du das bitte mal ein bisschen erzählen, wie alt du warst und wie das kam?
Ja, das ging wirklich ganz, ganz früh los. Und zwar ist sozusagen meine Oma daran schuld. Erfreulicherweise, die hatten damals zu DDR-Zeiten, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, ein Kunstgewerbegeschäft, und sie ging immer in einer Weberei einkaufen. Und da bin ich zum ersten Mal mit der Handweberei in Berührung gekommen und habe da die Webereien gesehen und habe gedacht, das ist ja irre, was die da machen. Und mir tat so die Atmosphäre und überhaupt so diese ganze, die ganze Herstellungsweise, das Klappen der Webstühle, die Gerüche und so weiter, das hat mich total fasziniert. Und damals stand für mich fest, das möchte ich auch machen. Und habe dann auch in einer dieser Werkstätten gelernt tatsächlich. Also ich habe 3 Jahre gelernt. Und dann musste ich ein Jahr so dort arbeiten, um dann den Meister zu machen. Auch nochmal 3 Jahre. Und dann habe ich studiert, BWL, speziell fürs Handwerk. Und dann kam zwischendurch die Wende. Und dann habe ich aber alles noch ganz gut geschafft.
Und du warst 5 Jahre alt, als du diesen Entschluss für dich gefasst hattest, das möchte ich auch später mal machen, ja?
Genau, das war so mein Thema irgendwie.
Hast du es jemals bereut? Gab es jemals eine Phase, in der du gehadert hast?
Eigentlich überhaupt nie. Also es kam nachher die Wende und da musste ich wieder mal kurz was anderes machen, weil unsere Weberei damals Konkurs ging und die Nachfrage war dann in dem Zeitraum nicht groß und ich musste irgendwie Geld verdienen, habe ich erstmal irgendwie was anderes gemacht, hatte aber immer einen Webstuhl zu Hause. Also es ist einfach mein Lebensthema scheinbar und ich habe das einfach dann irgendwann wieder aufgegriffen und bin jetzt hier in Hamburg seit 20 Jahren und habe es eigentlich nie bereut, weil sich das also von damals bis heute immer stetig entwickelt hat. Also es kam immer wieder so ein bisschen neue Richtungen dazu oder ich habe immer irgendwie wieder was Neues erfunden oder habe gedacht, das muss ich nochmal ausprobieren und das. Und diese Entwicklung ist so schön, dass ich gar nichts anderes machen will. Also ich würde mich nie, glaube ich, in einem anderen Beruf so wiederfinden wie hier in dem Beruf. Und ich kann mich ausleben, ich kann experimentieren, ich komme mit tollen Leuten zusammen. Also es ist einfach, ja, mein Beruf oder Berufung, wie man so schön sagt, ist so ein komisches Wort, aber irgendwie ist das der Beruf, der sich auch auf mein Leben auswirkt. Also es ist übergreifend.
Darüber werden wir bestimmt noch sprechen. Das ist einer der Gründe, warum ich dich zu diesem Gespräch eingeladen habe, weil du mich da so schon so ein bisschen hast reinschauen lassen. Seit wann bist du denn nicht mehr in Anstellung, sondern seit wann bist du selbstständig mit deiner Weberei?
Also eigentlich gleich nach der Ausbildung. Also wie gesagt, ich habe dann kurz was anderes gemacht zu Wendezeiten und dann habe ich mich aber relativ schnell selbstständig gemacht und bin das eben schon immer. Also ich war als Handweberin eigentlich nie angestellt, nur eben ganz kurz noch zu DDR-Zeiten, genau. Aber dann immer selbstständig.
Und du hast eben in so einem Nebensatz gesagt, und es hat sich dann immer weiterentwickelt. Du hast dann immer wieder Neues gefunden, es hat sich Neues ergeben. Erklär das doch bitte mal, weil alle, die zuhören, die denken sich vielleicht, Weben ist ja Weben. Was kommt denn da so Neues?
Genau. Ja, also angefangen habe ich natürlich, wie gesagt, zu DDR-Zeiten. Da gab es ja nicht viele Materialien oder keine große Auswahl. Da haben wir eben viel mit Wolle und Leinen gewebt. Und dann habe ich ja immer mehr neue Materialien kennengelernt oder gesehen und ausprobiert und neue Techniken erfunden. Und in diesem Sinne hat sich das für mich immer weiterentwickelt. Also die Grundlage war natürlich die Ausbildung. Diese Techniken verwende ich ja auch noch, aber ich verwende eben nicht mehr diese Natur, oder was heißt Naturmaterialien, also nicht mehr Wolle und Leinen und was wir damals so hatten, sondern mache eben, webe viel mit Leder jetzt in den letzten Jahren, Federn verwebe ich zerschneide alles, was mir sozusagen in die Hände kommt an Stoffen, die verwebe ich. Also das ist so diese Entwicklung und daraus entstehen dann ja auch immer wieder neue Produkte. Deshalb geht es einfach immer irgendwie weiter. Dann kommen Kunden, die besondere Wünsche haben. Dann gucke ich in die Richtung und lasse mich da auch sehr inspirieren und übertrage das dann auf meine Ideen oder was ich noch so machen könnte. Also es ist immer so ein Flow und dadurch entwickelt sich das immer weiter und es ist so schön. Und das ist so diese Entwicklung.
Kannst du sagen, was es genau ist, was dich immer wieder so anzieht? Ist es das Material oder ist es die Tätigkeit oder ist es das finale Produkt, das für dich im Vordergrund steht?
Das ist manchmal ganz unterschiedlich. Also meistens habe ich ja nie das finale Produkt im Kopf. Also zumindest, also ich zeichne ja auch nie irgendwie oder mache mir Skizzen, wie es aussehen könnte, sondern entwickle das im Prozess. Wenn natürlich jemand ein Kissen in Grün bestellt, mache ich das natürlich. Aber mich reizt einfach so das Ausprobieren der Materialien. Das ist so, glaube ich, mein Fokus irgendwie, dass ich da versuche ja einfach irgendwie alles Mögliche rauszuholen aus den Materialien, damit es so in den Vordergrund kommt und wirken kann, die Schönheit des Materials sozusagen.
Wir wollen ja heute mal so ein bisschen eruieren, den Unterschied oder den Übergang zwischen Handwerk und Kunst. Wann ist etwas noch Handwerk? Wann wird es schon Kunst? Wie viel Handwerk braucht die Kunst? Wie viel Kunst ist im Handwerk? Und wenn ich dich jetzt davon sprechen höre, dass du neugierig bist aufs Material, dass du ausprobierst, wie es sich verhält und sowas. Du hast aber gleichzeitig fast 50 Jahre Erfahrung. Also wenn man dich als Kind noch mit, wenn man die Zeit mit dazu zählt, in der du einfach damit rumgespielt hast, aber du hast so viele Jahrzehnte Erfahrung in diesem Handwerk. Wie kann es denn dann sein, dass da noch so viel Raum für, ja, ich schau mal, wie es sich verhält, mal sehen, was sich ergibt, dass da noch dafür noch so viel Raum ist. Verstehst du meine Frage? In meinem Kopf denke ich mir, du bist ja inzwischen so tief in diesem Bereich eingetaucht, dass es mich geradezu überrascht, dass du dich noch überraschen lassen kannst.
Ja, ich ja selbst auch. Also ich bin ja auch manchmal auch überrascht, wie jetzt hier irgendwie was aussieht, was ich neu ausprobiere. Genau, also ich habe natürlich viele Jahre Erfahrung und die haben mich ja dann immer weitergetragen. Und aus dieser Erfahrung oder aus diesen Erfahrungen entstand immer wieder irgendwie was Neues. Und also es gibt ja einfach auch so viel Möglichkeiten beim Weben. Das wird eben so unterschätzt. Man denkt immer irgendwie, das Schiffchen geht von links nach rechts und dann ist der Stoff fertig. Aber es gibt ja so viel noch dazwischen natürlich und so viele Möglichkeiten, verschiedene Materialien zu verweben und wirken zu lassen und daraus eben wieder verschiedene Produkte entstehen zu lassen. Und ich glaube, da gibt es gar kein Ende irgendwie. Also so sehe ich das, weil es ja immer irgendwie hier bei mir weitergeht. Und da, ja, was soll ich sagen? Also es ist einfach unerschöpflich, dieses Thema. Und wie schon sagte, auch so durch die Kunden, das sind ja immer Projekte, die wir dann zusammen machen, die bringen sich wieder mit ein, dann entsteht da wieder irgendwie eine neue Idee, dann versuche oder meistens klappt es ja auch, das eben umzusetzen. Und das ist einfach ein Weg. Das ist ein ewiger Weg und der ist wunderschön und ja, und ich bin selbst immer wieder auch überrascht und freue mich dann am Ende des Tages zu sehen, aha, das ist jetzt daraus geworden oder als nächstes könnte ich das und das machen. Meine Ideen entstehen ja meistens auch beim Weben. Und das finde ich ja eben auch so das Besondere. Und deshalb habe ich ja auch so ein bisschen recherchiert, weil ich ja auch merke, wenn ich eben auch mit Menschen webe, Kindern oder Interessierten, dass immer irgendwie was mit den Leuten passiert, mit den Menschen. Und ich merke es an mir selbst auch und habe dann jetzt einfach mal so ein bisschen recherchiert und geguckt, was das eigentlich bedeutet, Weben, warum passieren da solche Sachen. Und fand das ganz interessant, dass dazu es Studien gibt, die das ergründen, was das Weben sozusagen mit dem menschlichen Körper macht. Und habe das jetzt auch so ein bisschen niedergeschrieben mal, weil es eben mich auch selbst interessiert, um das alles zu verstehen. Das ist natürlich etwas, jetzt springe ich wahrscheinlich zum anderen Thema schon über, aber es ist eben, es greift ja alles in einem. Und vom Kopf, also von den Händen, Kopf und Herz, das wird eins. Und daraus entstehen durch dieses Miteinander einfach immer wieder neue Möglichkeiten oder Ideen. So verstehe ich das. Und deshalb entstehen meine Ideen vorwiegend am Webstuhl, wenn ich webe und dabei bin und sehe, was passieren kann oder was ich noch machen könnte. Das ist irgendwie dieser Prozess da drin. Und das ist mega spannend. Und das ist eben, ja, du hattest ja gefragt, wegen des Unterschiedes zwischen Handwerk und Kunst oder wie viel Handwerk braucht Kunst. Da gibt es ja auch ein Sprichwort von Kafka. Die Kunst braucht mehr Handwerk als Handwerk die Kunst. Und so habe ich gedacht, aha, ja, so ist es eigentlich. Also zumindest bei mir, also weil ich ja eigentlich Handwerkerin bin, gelernte und es sich dann ja weiterentwickelt, irgendwie so ein bisschen Richtung Kunst. Also bei mir ist es die Plattform natürlich, das Handwerk.
Darauf habe ich gewartet, jetzt diese Frage stellen zu können. Als was verstehst du dich? Bist du inzwischen beides oder bist du hauptsächlich Künstlerin? Bist du Handwerkerin? Wie siehst du dich?
Also das weiß ich eben auch gar nicht. Also ich kann da gar keine Antwort so drauf geben. Ich bin, glaube ich, beides. Also ich habe schon die Handwerkerin ordentlich in mir drin. Das ist einfach die Prägung der jahrelangen Ausbildung scheinbar. Und diese Freiheit, daraus etwas machen zu können, die habe ich mir genommen und nehme ich mir und ja, befreie vielleicht so irgendwie das Handwerk. Ich finde da auch nicht so die richtigen Worte vielleicht, aber ja, also bei mir denke ich, kann ich das nicht genau sagen, was ich mehr bin. Ich bin, glaube ich, beides. Ich bin die Handwerkerin, die auch wirklich nach Feierabend den Arbeitsplatz aufräumt und alles sauber macht und alles ordentlich hinlegt. Bin dann aber auch am Tag die Künstlerin, wo hier alles irgendwie durcheinander fliegt und ich dann kreiere und was aus den Materialien mache. Beides, denke ich.
Das heißt, du hast auch nicht nur oder vornehmlich Aufträge, sondern du experimentierst auch frei für dich und probierst aus, ja?
Ja, also es ist, unterschiedlich. Ich muss natürlich, ich lebe ja von den Aufträgen und von den Anfertigungen, aber mache natürlich auch viele freie Sachen, um eben den Kunden zeigen zu können, was noch möglich ist. Ich kann das ja schlecht beschreiben. Man muss das immer sehen, anfassen und so weiter. Und daraus entwickeln sich dann die weiteren Aufträge. Und ich nehme mir manchmal einfach den Raum, auch wenn ich was fertig bekommen müsste, dass ich das beiseite lege und einfach erstmal das mache, wozu ich gerade Lust habe. Das mache ich auch. Also je nachdem, wie ich so drauf bin. Es ist dann manchmal einfach auch, wenn ich morgens irgendwie dann herkomme und manchmal weiß ich einfach gar nicht, was ich mache. Und dann komme ich hierher und dann weiß ich es. Ob ich jetzt einfach da diesen Auftrag weitermache oder ob ich da jetzt keine Lust habe und irgendwie meine Sachen mache, das kommt dann einfach irgendwie. Und ich muss ja auch zwischendurch für mich einfach ausprobieren und meine Sachen machen, weil ich ja auch mich präsentiere und ja, und dann einfach mal Lust habe, da irgendwie was nach meinem Kopf zu machen. Auf jeden Fall.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, deine Sachen hängen ja auch inzwischen in einer Kunstgalerie und werden dort gezeigt, in Ausstellungen und so weiter. Das ist natürlich auch die Frage, ob diese Grenze zwischen Kunst und Handwerk, ich glaube, die macht man an unendlich vielen Punkten fest, aber eben auch der Rahmen macht es ja auch. Und das ist eben zum Beispiel auch der White Cube, der macht auch was mit den Gegenständen, die dann da plötzlich stehen.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich natürlich präsentieren in dem Rahmen oder in dem Rahmen. Also ich habe eben so unterschiedliche Präsentationsmöglichkeiten, entweder eben über die Galerie oder im Kunstmuseum in Ahrenshoop zum Beispiel. Dann bin ich aber auch wieder handwerklich mehr unterwegs.
Ich finde dieses Thema natürlich auch aus einem Grund total spannend, eben weil meine Kunst sehr viel mit dem Thema Nähen zu tun hat. Und da gibt es eben auch manches Mal Reaktionen, zum Beispiel jetzt auf der Kunstmesse im Februar in Karlsruhe, dass jemand gesagt hat, das ist doch keine Kunst, das ist doch nur genäht. Ich nähe ja zum Teil Tausende von kleinen Teilen fest. Und du webst stundenlang das Schiffchen hin und her. Trotzdem wird es nicht langweilig. Wie kommt das? Kannst du das beschreiben?
Ja, weil einfach mit jedem Schuss sozusagen wieder was Neues entsteht. Also ich habe noch nie Langeweile hier beim Weben gehabt, noch nie. Also es ist einfach dieser Prozess, den ich so schön finde, dass Millimeter für Millimeter in meinem Fall eben der Stoff entsteht und ich dabei nachdenken kann und neu kreieren kann im Kopf und völlig eben auch zu mir komme. Wie gesagt, es ist ja irgendwie auch was Meditatives, ob man das will oder nicht. Das ist einfach so. Man wird ganz ruhig und in dieser Ruhe oder aus dieser Ruhe und aus dieser Stille schöpfe ich wieder. Und deshalb wird sowas bei mir nie, also Langeweile kenne ich nicht.
Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so und ich frage mich manches Mal, warum das so ist. Ich muss dann von einem Werk zum anderen wandern. Da habe ich dann unterschiedliche Materialien, aber ich kann es teilweise dann wirklich stundenlang tun. Und ja, vielleicht ist das die Antwort, weil es entsteht mit jedem Stich immer wieder was Neues. Was würdest du denn sagen? Ist dieser Prozess, ist das eher eine Form der tiefen Konzentration oder ist es... Hat es auch mit Loslassen zu tun?
Also ich glaube, sowohl als auch. Also es ist schon tiefe Konzentration. Man muss ja wissen, oder ich muss ja wissen, was ich hier mache. Wenn ich Stoffe webe, muss ich wissen, welchen Tritt ich trete, um das bestimmte Muster zu erzeugen oder welches Material ich nehme. Also ich muss mich schon sehr konzentrieren und bin dann auch völlig bei mir, in mir und lasse daraus etwas entstehen. Und auf der anderen Seite kann man eben loslassen von etwas, was einen vielleicht gerade beschäftigt oder von dem man eigentlich auch loskommen möchte, weil man in so eine andere Welt getragen wird. Also es ist beides, Konzentration und Loslassen. Und das ist eben, finde ich, ein ganz wertvoller Prozess, weil das kann man ja eben auch aufs ganze Leben übertragen. Oder es ist ja wirklich ein Prozess, bei der Arbeit, obwohl ich ja nie sage, ich gehe zur Arbeit, sondern ich sage, ich gehe weben. Und eben auch im privaten, persönlichen Leben, finde ich.
Du hast eben gesagt, das kann man eigentlich aufs ganze Leben übertragen. Und in dem Augenblick dachte ich, das kann man eigentlich auf die gesamte Kunst übertragen. Denn zum Beispiel, wenn ich fotorealistisch male, große Acrylbilder fotorealistisch, dann ist das ja auch ein Handwerk, das ich gelernt habe. Ich weiß ganz genau, wie ich diesen Apfel oder dieses Porträt anpacke, damit es dann eben auch so aussieht, wie ich es haben möchte. Aber gleichzeitig muss ich auch loslassen. Und ich glaube, das Denken ist auch irgendwie dazwischen, zwischen Konzentration und Loslassen. Oder kannst du beschreiben, was du denkst in der Zeit, in der du arbeitest, in der du webst?
Ja, also ist unterschiedlich. Also entweder denke ich darüber nach, was ich jetzt hier gerade mache, oder ich denke über irgendeine Lebensphase nach. Also das ist auch ganz unterschiedlich. Das kommt einfach, wie es kommt. Also das steuere ich auch nicht. Und das finde ich ja eben so das Interessante dabei, weil da ja irgendwas mit einem passiert. Und wie gesagt, wenn ich eben auch zum Beispiel mit Kindern webe, die werden alle ruhig irgendwann, weil sie dann so mit sich sind. Und dann konzentrieren sie sich eben teilweise auf das Weben oder eben auf, was sie vielleicht heute noch machen wollen oder so. Und so ähnlich ist das bei mir auch. Also es ist mal so, das kommt ganz automatisch. Das kann man gar nicht steuern oder ich steuere das nicht. Also ich lasse es einfach laufen oder fließen und finde das total schön, weil am Ende des Tages immer irgendetwas herausgekommen ist.
Und wie viel davon, was herauskommt, steuerst du und wie viel steuert das Material?
Ich glaube, das ist auch im Gleichgewicht oder das ist einfach, das greift so ineinander über. Also ich verwende das Material und dann entweder weiß ich vorher, was daraus wird oder es entsteht dann in dem Prozess und dann weiß ich am Ende des Tages, aha, das kann ich jetzt daraus nähen oder so. Also das greift so ineinander über, würde ich sagen.
Und wie gehst du mit Fehlern um? Oder machst du manchmal auch absichtlich Fehler? Oder ist das wieder etwas, geht es dann auch um Perfektion?
Würde ich sagen, da kommt dann die Handwerkerin durch. Da, also wenn ich einen Webfehler habe, wenn ich ihn frühzeitig merke, mache ich es wieder auf oder web zurück, dass das behoben wird, der Fehler. Also ich mache das schon exakt und manchmal denke ich dann auch, okay, das sieht jetzt hier wirklich keiner, aber ich sehe es oder ich weiß es für mich. Also webe ich zurück und mache das alles wieder ordentlich. Da bin ich dann. Das muss perfekt sein, der Stoff, finde ich. Und da habe ich einen hohen Maßstab, den ich ansetze. Auf jeden Fall.
Du machst es ja, wie gesagt, schon viele, viele Jahre, bist sehr tief da eingestiegen. Gibt es etwas am Weben, das du bis heute nicht verstehst? Frage ich mich.
Tja, also muss ich mich jetzt auch mal fragen. Also eigentlich habe ich, glaube ich, schon ganz viel ausprobiert. Natürlich gibt es immer noch Luft nach oben, was zum Beispiel die Entwicklung von Mustern betrifft, die man am Webstuhl weben könnte. Da müsste ich mich aber mit auseinandersetzen. Und das ist aber nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so die Musterweberin, sondern ich spiele mehr mit den Materialien. Und wenn du mich fragst, was ich noch machen könnte, um noch mehr zu verstehen, dann müsste ich mich da in die Musterabteilung begeben. Aber das, wie gesagt, da habe ich nicht so die Lust zu. Und deshalb könnte ich, wenn ich wollte, mich damit beschäftigen. Aber will ich ja nicht. Also ich setze mehr den Fokus auf die Materialien und was ich da noch so verwenden könnte oder was ich noch herstellen könnte.
Ich habe jetzt, als ich diese Frage gestellt habe, so ein bisschen an das gedacht, was du vorhin gesagt hast, dass etwas passiert mit den Menschen. Kinder werden ruhiger und du hast auch schon ein, zwei Mal angedeutet, das Weben hat ja auch was mit mir gemacht und du hast da, bist da ein bisschen tiefer eingetaucht. Und da dachte ich, dass vielleicht etwas irgendwie da zwischen den Zeilen, nenne ich es mal, passiert, was du selbst auch gar nicht so ganz begreifst. Lass uns da mal so ein bisschen rantasten, was das mit dir gemacht hat oder mit den Menschen um dich rum.
Also wenn ich jetzt von den anderen Menschen ausgehe, ja, ist mir eben einfach aufgefallen und deshalb habe ich da eben weiter recherchiert, dass alle ruhig werden. Manche sprechen gar nicht. die vorher aber vielleicht aufgeregt waren. Also laute Jungs zum Beispiel, die sind alle ruhig nachher oder summen sogar irgendwie, weil sie da völlig irgendwie runtergekommen sind durch das Weben. Weil das Weben ist noch etwas anderes als eine andere Handarbeit, als Stricken zum Beispiel. Stricken kann man immer noch versuchen, schneller zu stricken oder schneller voranzukommen. Und beim Weben hat man eben diesen langsamen Rhythmus. Und der überträgt sich auf Kopf und Herz sozusagen und lässt einen völlig zur Ruhe kommen und völlig in sich kehren. Also man kehrt völlig in sich. Und das habe ich eben an den anderen Menschen gesehen und eben auch an mir festgestellt und finde das ganz interessant eben, dass das tatsächlich durch das Weben passiert, dass man völlig runterkommt und einfach ja in so eine Stille verfällt, aus der man dann wieder schöpfen kann. So habe ich das für mich kennengelernt. Und das überträgt sich natürlich dann eben auch auf das weitere Leben, also dass man daraus schöpft und das eben auch in anderen Bereichen anwenden kann im Leben. So ist meine Erfahrung. Und deshalb liegt es bei mir eben so dicht beieinander, dass mein Beruf eben mich ausmacht. Für mich ist das eben, geht das ineinander über, mein Beruf und mein Hobby sozusagen oder mein normales Leben. Denn durch diese Stille oder durch diese langsame Bewegung und wird eben, finde ich, auch die Kreativität gefördert oder angestachelt. Und das überträgt sich eben auch auf andere Lebensbereiche, dass man einfach im privaten Leben auch sehr lösungsorientiert ist oder kreative Ideen entwickelt, um eben eine Lösung zu erlangen oder eben etwas so oder so zu gestalten. Also bei mir überträgt sich das Weben aufs Leben, so kann ich das sagen. Und ich glaube, da gibt es ganz wenig Berufe, die das machen oder können oder wo vielleicht die Menschen das auch zulassen. Manche machen eben Feierabend und dann ist Feierabend. Das mache ich ja eben nicht. Also ich mache ja ständig eben meine Webgeschichten. Ob ich Material vorbereite, irgendwas schneide, aussortiere und spule oder das ist deshalb, also ich habe eine 50 bis 60 Stunden Woche auch, würde ich sagen, weil ich einfach immer am Werkeln bin, weil das eben auf mein Leben übergreift.
Wochenende, dass du sagst, Samstag, Sonntag webe ich nicht, sowas gibt es bei dir nicht, ne?
Also wenig. Wenn denn, wenn ich jetzt nicht webe, dann schneide ich eben irgendwie Leder zum Beispiel. Das muss ja auch alles vorbereitet werden. Und bin aber immer irgendwie damit beschäftigt, wie ich das dann mache und so, weil es eben so schön ist für mich oder mich so beflügelt und mich so motiviert in jeglicher Lebensweise.
Glaube, davon kann man ganz, ganz viel auf die Kunst übertragen. Gut, das geht bei dir ja, dieser Übergang ist ja fließend, haben wir ja vorhin schon festgestellt. Aber das Kunstmachen hat ja ganz viel zu tun mit bei sich zu sein, konzentriert zu sein. Ich glaube, man lernt sich sehr gut dadurch kennen, was sich auf das Leben überträgt und man muss ja ständig Entscheidungen treffen. Man ist ja andauernd bei der Kunst dabei, Mikroentscheidungen zu treffen, die in diesem Moment dann einfach die wichtigsten der Welt sind. Wo lege ich dieses Element hin oder welche Farbe nehme ich da oder sowas, ist dann einfach extrem wichtig. Und ich glaube, das übt auch für den Alltag, dass man entscheidungsfreudiger oder mutiger wird und für die Dinge einsteht, die man selbst entscheidet. Klingt vielleicht gerade ein bisschen überhöht, aber ich habe dieses Gefühl wirklich manches Mal. Und das erinnert mich sehr an, oder das, was du eben gesagt hast, daran fühle ich mich erinnert.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, das ist, denke ich, ja, wahrscheinlich hat es eben mit der Kunst zu tun oder mit dem Schaffen, dass man, wie du sagst, Entscheidungen trifft, wie man was gestaltet oder was man jetzt gerade nimmt. Und das überträgt sich dann auf das normale Leben auch. Also von daher ist das schon alles irgendwie eins. Und ich bin ganz glücklich, dass ich diesen Beruf habe und das so ausleben kann und Ja, und das eben auch anderen beibringen kann. Denn das ist ja auch noch irgendwie etwas, was mich bewegt. Oder ich führe ja hier so meine kleine Mission, um eben dieses immaterielle Kulturerbe, ne, was es ja ist mittlerweile, weiterzugeben. Es ist ein kulturelles Erbe. Und gerade jetzt so in dieser digitalisierten Welt, die ja immer stärker wird, das hört sich auch so abgedroschen an und ich möchte da auch keine Gegenbewegung hier ins Leben rufen, auf gar keinen Fall, sondern eben vielleicht eine Parallelbewegung, dass man sich doch nochmal darauf besinnt, auf diese alten Handwerksberufe, die eben so viel mit den Menschen machen. Und mich hat das eben in meiner Geschichte sehr geprägt. Also ich kenne sehr wohl noch die Handarbeitsabende, ne, an denen Geschichten erzählt wurden und an denen man sich kennengelernt hat. Und wenn so etwas parallel zu allem Digitalen geführt wird oder auch an Schulen wieder aufgenommen wird, das wäre so schön, finde ich, weil das einfach, also weil das einfach den Menschen gut tun würde.
Glaubst du denn, dass unsere Gesellschaft den Wert von so langsamer manueller Arbeit einfach nicht mehr zu schätzen weiß?
Ja, das denke ich. Aber es ist auch kein, also man kann es den Menschen auch nicht vorwerfen, weil sie das einfach nicht kennen.
Ja, ich
Weil.
überlege gerade, also ich frage das gerade so, weil manches Mal habe ich das Gefühl, dass es jetzt gerade auch eine Renaissance erlebt, dass gerade dadurch, dass so viel digitalisiert und perfekt und aalglatt ist, das Handwerk gerade wieder neu gewertschätzt wird.
Ja, vielleicht ist so ein Umbruch, das merke ich ja hier bei mir im Laden auch. Also, dass schon geguckt wird, dass es alles hier vor Ort handgearbeitet ist. Auf jeden Fall. Es ist ein Umbruch, das, ja, das glaube ich. Aber trotzdem ist eben diese andere Seite, die entwickelt sich eben so sehr schnell. Und ich glaube, es ist schon eine Generation jetzt dazwischen, die nicht mehr viel von diesen Handwerkssachen mitbekommen hat und die das jetzt eben leider auch nicht weitergeben können. Deshalb finde ich es mega wichtig, dass das eben an die Schulen gebracht wird wieder, diese Handarbeit überhaupt, um einfach zu lehren, was eben auch Wertigkeit bedeutet. Das finde ich ganz wichtig, dass die Kinder eben lernen, was es bedeutet, einen Stoff zu weben, wie schwer es eigentlich ist, und wie schön es eigentlich ist, auch etwas selbst herzustellen und so weiter. Das könnte man jetzt ins Unendliche ausführen.
Ja, da sind wir auch ganz schnell, also wenn du sagst Wertigkeit, dann sind wir auch ganz schnell bei sowas wie Preis, dass es muss ja auch verstanden werden, warum so ein Stück sehr viel mehr kostet als irgend so ein billig Material, das aus Fernost importiert wird, oder ja, das ist ja auch sehr, sehr schwer, ist so mein Gefühl, das zu vermitteln, die Langsamkeit. Und es ist ja auch nicht nur die Arbeit, die du in diesem Augenblick oder in diesen Tagen reingesteckt hast, sondern da gehört ja eben auch diese lange Zeit der Expertise und des Lernens mit da rein, was eigentlich auch mitbezahlt werden muss. Und ja, ich verstehe, was du meinst mit Wertigkeit. Das ist schwierig.
Ja, es ist schwierig, aber es ist eben so wichtig, ne? Und deshalb ist das ja schon auch fast eine politische Sache irgendwie. Ich hatte versucht auch da irgendwie ein bisschen weiterzukommen hier mit der Stadt Hamburg, aber das war dann irgendwie alles zu schwierig, so dass ich für mich beschlossen habe, so in meiner kleinen oder meine kleine Mission eben alleine zu führen und gebe ja hier Führung auch und webe eben mit Interessierten und zeige und zeige und zeige. Und da merke ich eben, wie sich das auch schon multipliziert in deren privaten Umkreisen. Da werden sich Webrahmen gekauft, dann wird wieder mit mir Kontakt aufgenommen, wird gefragt und so weiter, dass ich so mein kleines eigenes Netzwerk da aufgebaut habe oder immer noch aufbaue, um das eben weiterzugeben.
Wie viel von deinem Wissen ist denn wirklich vermittelbar? Wie viel, also verstehst du, wie ich meine? Natürlich kannst du beschreiben, wie man einen Webstuhl spannt und wie man dann eben von rechts nach links das Schiffchen schiebt. Aber dein Wissen ist ja sehr viel tiefer. Wie viel kann man wirklich davon vermitteln und wie viel hängt dann davon ab, dass man es selber über Jahre probiert?
Genau, also ich kann natürlich jetzt hier erstmal, wenn ich so Kurse gebe oder ja mit Kindern oder Erwachsenen gebe, nur an der Oberfläche das weitergeben, ne? Weil das ist eben nicht umsonst so viele Jahre Ausbildung Wer aber da weitermachen will, kann ich ja immer weiter meine Erfahrung und die Kenntnisse weitergeben. Aber wenn ich jetzt das so mit so ein paar Stunden mache, dann ist das ja nur an der Oberfläche. Aber es gibt dann eben Interessierte, die wirklich dann weitermachen und weiter fragen und sich auch Webstühle kaufen und ich dann da so ein bisschen aus der Ferne mitberate. Das ist alles möglich. Es kommt dann darauf an, wie weit dann jeder selbst gehen möchte. Ich bin einfach da und gebe mein Wissen gerne weiter und freue mich einfach.
Warum ist denn das so wichtig, dass es weitergegeben wird? Ich habe gerade so überlegt, ich nehme gerade mal bewusst so eine Gegenposition ein. Man kann doch auch, wenn man günstig Stoffe produzieren kann, dann kann man die doch auch nehmen und die Zeit für was anderes verwenden. Warum ist denn das überhaupt so wichtig, solche Sachen zu erhalten, das Weben oder auch anderes Handwerk?
Naja, weil auf der einen Seite ist das eben wirklich ein kulturelles Erbe, was irgendwie jetzt sonst ausstirbt. Das finde ich wichtig als eben Grundhandweberin, dass das erhalten bleibt, dieses Wissen darum, weil es ja eben einfach auch eine Tradition hat oder eine Geschichte hat und das ja mit zu den ältesten Berufen überhaupt gehört. Und das finde ich eben einfach wichtig, dass man das weiß. Natürlich kann man in den Stoffladen gehen und sich fertigen Stoff kaufen. Den Stoff hat dann aber vielleicht auch dann jeder Fünfte zum Beispiel. Man kann sich einfach einen Stoff selbst kreieren. Das finde ich eben so schön. Oder selbst Möglichkeiten finden, einen Stoff herzustellen. Und eben, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, macht es ja eben was mit den Menschen. Man kann schnell in den Stoffladen gehen und zack, zack, da bezahlen und den Stoff dann haben. Aber man kann sich eben auch Zeit nehmen und sich in die Muße fallen lassen, sozusagen, seinen eigenen Stoff zu weben. Und da ist ja das Glücksgefühl und die Zufriedenheit und letztlich dann auch das Schätzen dieses Wertes viel größer. Und das ist ja aus meiner Sicht viel schöner für einen Menschen.
Also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass es einfach, wenn wir das so machen, dass wir die Stoffe kaufen, beziehungsweise die fertigen Produkte, wir verlieren ja total die Verbindung zum Ursprungsmaterial. Wir verstehen oder wir sehen und fühlen doch überhaupt nicht mehr, wo das alles herkommt und machen uns keine Gedanken mehr darüber, dass einfach nicht alles endlos zur Verfügung steht, sondern dass alles endlich ist, beziehungsweise wenn wir es viel zu viel benutzen, dass das gewisse Kosten hat für uns alle. Ich rede hier jetzt gerade von Fast Fashion, wenn wir übers Weben reden, aber natürlich auch bei vielen, vielen anderen Sachen. Und in dem Augenblick, in dem wir es selber in die Hand nehmen und selber produzieren, haben wir ja ein ganz, ganz anderes Verhältnis und eben nicht nur zum fertigen Produkt, dass es wertvoll ist, sondern auch zu den Ursprungsmaterialien. Und ich glaube, da machst du einen oder tust du einen ganz wichtigen Schritt, einen ganz wichtigen Beitrag dazu, dass sowas nicht verloren geht?
Genau, also das finde ich eben auch, dass das wichtig ist, dass zumindest die Menschen oder eben auch die Kinder darum wissen, wenn sie eben vergleichsweise dann irgendwie sich Sachen kaufen, dass sie, wenn sie schon mal gewebt haben, wissen, aha, das ist gewebt, das ist ja eigentlich ganz schön schwierig oder so, dass man einfach so ein Bewusstsein dafür bekommt. Sollen ja nicht alle so ihren Stoff jetzt selbst weben, aber einfach, dass sie einen Fokus darauf haben. Ja, wie schwer es einfach ist, einen Stoff herzustellen, auch maschinell. Das ist ja immer ein Aufwand und ja, dass sie da einfach ein Bewusstsein für bekommen, das finde ich ganz wichtig. Und dann kann man ja weitergehen und wenn man dann eben die Stoffe, die man gekauft hat und die man auch getragen hat, dann wieder zurückbringt, also so eine Kreislaufwirtschaft, da bin ich ja ganz großer Fan von auch. Upcycling mag ich nicht den Ausdruck, ich mache Kreislaufwirtschaft, dass man einfach auch dann die Stoffe wieder zerschneidet und dann neue Stoffe daraus herstellt. Also, dass man alles dann auch wieder verwenden kann. Das wäre eben auch noch ein nächster Schritt, die Stoffe, die man eben am Leib trägt oder die man eben gekauft hat und nicht mehr anziehen möchte, dann wieder neu zu gestalten.
Auf alle Fälle. Aber was ist falsch mit dem Begriff Upcycling? Warum magst du den nicht?
Ja, das ist so ein gedroschenes Wort irgendwie. Natürlich mache ich das auch oder auch wenn ich so Kurse gebe. Ich finde Kreislaufwirtschaft irgendwie schöner.
Bildlicher, ne? Man kann es besser verstehen, ja.
Ja.
Nochmal zurück zu diesem Thema Handwerk und Kunst. Was hat es mit dir gemacht, dann im Kunstmuseum zu zeigen und dass deine Werke, deine Produkte in einer Kunstgalerie dann plötzlich aufgenommen wurden? Hat das für dich was verändert?
Verändert insofern, als dass ich gedacht habe, ach so, denn es ist ja doch scheinbar Kunst, weil ich manchmal eben auch selbst so im Zwiespalt war. Ich hatte ja erzählt, dass ich eben über ein Jahr mit der Künstlersozialkasse im Austausch war oder im Kampf war, kann man schon sagen.
Ah, erzähl das bitte noch mal. Ja, das war sehr interessant.
Also ich war schon in der Künstlersozialkasse und dann wurde neu geprüft und nun waren sie eben der Ansicht, dass ich eben mehr Handwerkerin bin als Künstlerin. Und ich musste also das immer wieder beweisen und belegen. Und ja, ich habe mich dann sehr da reingekniet, bin ja auch im Verband für Kunst und Design und habe von dort auch Unterstützung bekommen, weil die das eben auch gesehen haben, dass das nicht nur Handwerk ist. Also ich musste das der Künstlersozialkasse sehr erklären mit Bildmaterial und Worten, dass eben aus diesem Handwerk Kunst geworden ist, dass das meine Basis gewesen ist und daraus eben künstlerische Dinge entstehen, sodass sie dann nach 1,5 Jahren sich dann auch fast entschuldigt haben und es jetzt dann eben auch als Kunst eingeschätzt haben. Aber es war eben ein langer Kampf oder ein langer Weg und das war zum Beispiel eben ein Punkt, dass ich gedacht oder mich gefreut habe natürlich. Und wenn ich eben ausstelle im Kunstmuseum oder in der Galerie, dann denke ich, ja, okay, dann ist es wohl so, weil ich manchmal dann selbst eben, weil ich eben eine Handwerkerausbildung habe und mich dann freue, dass sich das so doch in diese Richtung irgendwie entwickelt hat.
Das war das, was ich vorhin meinte, dass manches Mal die Umgebung das dann plötzlich entscheidet, ne? Dass es wirklich dann einen Unterschied macht, wo die Sachen zu sehen sind, ob es dann den Stempel Kunst bekommt oder nicht. Und das finde ich auch so verrückt. Nehmen wir nochmal dieses Beispiel mit der Malerei. Ich sehe Ausbildungsstätten für Maler, Malerinnen, zum Beispiel in China. Da wird dann ganze Straßenzüge lang ein Bild nachgemalt und es ist absolut identisch. Das ist Handwerk, dass man die Pinselführung genau so macht und den Farbverlauf genau so macht, um dann Effekt XY zu erzielen. Das ist absolutes Handwerk. Aber da würde niemand das in Frage stellen. Wenn dieses Bild, das wirklich genauso aussieht wie das daneben, wenn man das nach Hause trägt, das ist Kunst. Wohingegen dann ein Stück Stoff, das immer ein Unikat ist, wenn es handgewebt ist, dann solche Probleme hat, als Kunst angenommen zu werden. Das ist wirklich schwer für mich nachzuvollziehen. Andererseits, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, dieser Streit, ob Kunst oder Handwerk, der ist Jahrhunderte alt. Seit der Renaissance im Prinzip ging das los, dass man da angefangen hat, sich deswegen die Köpfe heiß zu streiten. Also wir werden das heute nicht klären, aber du für dich hast es ja letztendlich auch immer noch nicht hundertprozentig geklärt, ne? Manches Mal so, manchmal so.
Ja, genau. Also es ist noch nicht richtig intus, weil ich ja eben auch Produkte herstelle, die jetzt für den Alltag zu verwenden ist. Also wenn ich jetzt Taschen knüpfe, die vielleicht auch als Kunstobjekt gesehen werden, so ist die Resonanz der Kunden zumindest. Aber letzten Endes ist es ja handwerklich hergestellt und es ist eben ein Produkt für den täglichen Bedarf. Und da denke ich dann manchmal, aber das ist dann ja eigentlich keine Kunst, aber es ist dann aber ja doch irgendwie. Deshalb, ich bin da selbst mit mir noch im Zwiespalt oft und finde das aber nicht schlimm, sondern eher interessant oder auch lustig,
Ja,
weil
bereichernd, ja.
manche Leute sehen es eben so oder manche sehen es eben so. Und wie gesagt, und ich bin da manchmal noch nicht mit mir im Klaren. Aber es ist vielleicht auch gut so. Also das muss ich mal beobachten, wo das hinführt. Also ja.
Ich finde das übrigens gar nicht widersprüchlich, dass ein Kunstwerk auch benutzt wird. Also wir haben ja auch tragbare Kunst oder dass ich eben ein Kunstobjekt als Handtasche nehme oder so oder als Lampenschirm. Das finde ich keinen Widerspruch tatsächlich.
Ja, ist es wahrscheinlich auch nicht, ne? Aber für mich ist das eben neu tatsächlich, weil ich wahrscheinlich jahrelang irgendwie handwerklich unterwegs bin und ich bin eben auch Handwebmeisterin und das ist eben einfach ein Handwerksberuf. Das ist einfach so völlig drin in mir, glaube ich. Und Das wird sich schon noch entwickeln, dass ich da so ein bisschen lockerer werde und dann für mich sage, ja, okay, ist hier ein Kunststück.
Kannst du denn dann handgewebte Arbeiten noch ganz, ja, wie soll ich das sagen, ganz entspannt angucken, wenn du Handwebmeisterin bist und so viele Jahre webst? Schaust du dann nicht jedes Stück sehr kritisch an, das du von außen irgendwie gezeigt bekommst?
Meinst du jetzt fremde handgewebte Stücke?
Ja, so
Also,
meine ich das ja.
ja, ich gucke mir das natürlich an oder ich kenne ja viele Arbeiten, aber jeder hat ja so seine Handschrift auch und ich überlege dann eher, wie das gemacht ist, was das für eine Technik ist und finde das interessant, auch inspirierend. Also, natürlich gucke ich dann immer, man hat ja dann einfach den Handweber-Kunstblick, keine Ahnung, also auf jeden Fall. Beobachte ich oder ja, und gucke mir das schon auch ganz genau an und überlege dann auch, wo ist hier die Grenze, ne? Wo hört Handwerk auf, wo geht die Kunst los? Manche Sachen sind wirklich rein handwerklich, also da kenne ich auch genügend Weber, die eben das ist wirklich handwerklich, aber es gibt eben welche, die da weiter auch, sich entwickeln oder was heißt weiterentwickeln, also in die Kunstrichtung entwickeln. Ja, und das ist doch interessant zu sehen. Also das hängt ja von jedem selbst ab, was da so aus einem heraussprießt oder was man möchte. Und ich, ja, das Thema ist mega interessant auch für mich immer wieder.
Gibt es denn etwas, also ein Verständnis der Welt oder ich weiß nicht was, gibt es etwas, von dem du sagst, das hätte ich ohne das Weben vielleicht nie verstanden?
Ja, ich glaube, ich mich selbst oder mein Leben, wie ich ja vorhin sagte. Also das überträgt sich ja auf mein Leben, wie ich Probleme angehe zum Beispiel, wie ich Lebenssituationen sehe oder gestalte. Das kommt alles aus meiner Sicht oder davon bin ich eigentlich überzeugt, aus dem Sinne, was das Leben mit mir macht. Also das kann ich so sagen aus meiner Erfahrung jetzt heraus, dass das sehr in mein Leben eben eingreift oder wenn nicht sogar alles irgendwie eins ist. Und ich dadurch, daraus schöpfe und sehr viel gelernt habe über mich, über das Leben oder wie ich mein Leben auch gestalte.
Gibt es Zeiten, Maike, in denen du nicht webst? Also wenn du zum Beispiel Urlaub machst oder hast du immer was dabei? Und wenn es solche Zeiten geben sollte, spürst du das in dir? Macht es was mit dir, wenn du ein paar Tage oder vielleicht ein paar Wochen gar nicht weberisch tätig bist?
Also ich glaube, ich verbinde das immer. Das hört sich jetzt auch komisch an, aber das ist, ich bin ja auch nie urlaubsreif, kann ich ja auch nicht sagen. Also deshalb, das kommt einfach dann mit oder irgendwas kommt mit. Also das ist immer nah bei mir. Und ich muss mich nicht entspannen oder irgendwo anders hinfahren, um mich zu erholen. Das ist auch ganz ulkig, hört sich komisch an vielleicht, aber ich bin ja eigentlich tiefenentspannt. Ich bin völlig tiefenentspannt. Und wenn ich dann eben mal ein paar Tage wegfahre oder so, dann ist das ja trotzdem in mir drin oder ich denke darüber nach oder lasse mich von anderen Sachen, die ich dann da irgendwo sehe, inspirieren oder die Farben finde ich schön und versuche das dann irgendwie vielleicht auf meine Sachen zu übersetzen oder so. Also es ist sozusagen auch ideell immer irgendwie mit dabei. Ja.
Glaube, so klingt jemand, der oder in diesem Falle die wirklich das gefunden hat, was zu ihr passt, ganz tief. Ist toll.
Ja, glaube ich auch. Also irgendwie ist das so. Das ist gar nicht sozusagen so vorherbestimmt oder ich habe jetzt auch keinen Lebensplan, dass ich bis dann und dann das und das erreichen wollte oder machen wollte, sondern es ist ja einfach ein Fluss oder es hat sich einfach so entwickelt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar und ganz glücklich drüber. Also das mehr geht für mich nicht, so kann ich das sagen.
Dankbar kannst du aber auch dir selber gegenüber sein, dass du dieses Ziel oder dieses Gespür, das du in dir hattest, so konsequent verfolgt hast und dich nicht von anderen Dingen hast abbringen lassen. Auch du hast vorhin beschrieben, da war die Wende, das war eine Zeit lang ein bisschen schwierig, aber dann hast du so schnell wie möglich wieder diesen Weg aufgegriffen und da gehört ja auch eine Menge Konsequenz und Mut und Stabilität dazu, das so konsequent zu verfolgen. Von daher kannst du da, glaube ich, dir selber auch ein bisschen Danke sagen.
Ja, vielleicht. Aber ja, ich weiß es nicht. Also da kann ich gar nichts zu sagen. Also ja, ich freue mich, dass es einfach so ist. Und ich habe gemerkt, als ich denn da in anderen Berufen unterwegs war, zu Wendezeiten, dass immer was gefehlt hat. Ich habe das gemacht aber ich wusste, irgendwie fehlt etwas, wo ich mich noch mehr drin finde oder was mich eben beglückt noch mehr. Das hat immer so gespürt.
Aber Maike, es gibt sehr viele Menschen, die das spüren, aber dann so wenig Konsequenzen daraus ziehen und noch nicht mal dann wenigstens teilweise sowas machen, was sie eigentlich tief begeistert. Also ich zähle mich da selbst dazu, dass ich viele Jahre vernünftig war, in Anführungsstrichen, und andere Dinge gemacht habe und es einfach nicht begriffen habe, dass das, was mir wirklich wichtig ist, auch eben konsequent verfolgt werden muss. Und ich hatte hier vor einiger Zeit eine Episode veröffentlicht, das war zu Beginn des Jahres, dass man, wenn man wenigstens 1% seiner Zeit dafür aufwendet, das zu machen, was einem wirklich wichtig ist oder was einen ruft, oder du hast gesagt, bei den anderen Sachen hat immer irgendwie was gefehlt, dass man das so ein bisschen verfolgt, wenigstens 1% seiner Zeit, und dann kann man immer noch die sogenannten anderen wichtigen Sachen machen. Und 1% ist tatsächlich knapp eine Viertelstunde am Tag. Dann verändert sich was. Und ich glaube, dann wird auch mehr als diese Viertelstunde dabei überbleiben. Also das, was du da gerade so selbstverständlich empfindest, ist es aus meiner Sicht tatsächlich nicht für ganz viele Menschen. Und deswegen sehr spannend. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Also ich kann dazu nur sagen, dass das ja auch so ein Lebenssinn ist und bei dem sich jeder eigentlich fragen sollte, womit erfülle ich mein Leben? Wie gestalte ich es so schön wie möglich, dass ich einfach ein glückliches Leben habe? Und vielleicht braucht man auch Mut, um da in sich hineinzuschauen, um das zu erspüren. Das finde ich, also habe ich auch meinen Kindern mitgegeben, dass sie eben das lernen oder das machen sollen, womit sie glücklich sind im Leben, weil man damit ja eben sehr viel Zeit verbringt, dann eben mit dem Beruf. Und von daher finde ich das ganz wichtig und empfehle das einfach, dass jeder da in sich schaut und guckt, was ihn antreibt oder wohin die Reise gehen könnte oder was einen einfach glücklich macht. Ich finde, das ist einfach so wichtig, dass man eine schöne Lebenszeit hat und so viel Zeit damit verbringt, was einem Spaß macht.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich, das ist keine egoistische Handlung oder egoistische Haltung, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Menschen, die glücklich und zufrieden sind, auch die besseren Menschen sind, auch andere anders behandeln, beziehungsweise die Menschen, die tief unzufrieden sind, einfach auch nicht so viel Gutes in die Welt bringen. Von daher ist das, was du da gerade sagst, alles andere als egoistisch. Jetzt habe ich einiges gefragt und vieles aber auch nicht. Gibt es denn jetzt zum Schluss noch etwas, was du gerne noch sagen möchtest? Etwas, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen, oder?
Also, da muss ich noch mal ganz kurz nachdenken. Eigentlich haben wir über so vieles gesprochen. Ich finde es ja, wie gesagt, einfach wichtig, aber das betrifft jetzt gar nicht das Thema Handwerk und Kunst, was wir eben jetzt zum Schluss gesagt haben, um eben auch so auf die Weltlage zu schauen. Wenn die Menschen eben glücklicher und zufriedener wären mit ihrem Leben oder mit dem, was sie machen, hätten wir auch eine schönere Gesellschaft. Würde ich so unterschreiben. Aber ansonsten. Also, mir fällt da jetzt gar nichts weiter ein, glaube ich. Nee.
Ja, aber dass du das nochmal bestärkst mit der Gesellschaft, das fand ich ganz wichtig. Vielen Dank dafür. Das ist ein Thema, das liegt mir wirklich am Herzen. Und du hast mir auf alle Fälle auch geholfen, besser zu verstehen, warum es immer noch spannend ist, nach so vielen Jahren Tausende von kleinen Teilen festzunähen, die dann eine Geschichte erzählen über etwas.
Schön. Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, was soll ich sagen? Unterm Strich nach diesem Gespräch. Am Ende bleibt tatsächlich einfach keine klare Trennlinie zwischen Handwerk und Kunst. Das ist nicht weiter überraschend, weil es eben auch dieses Gespräch oder Problem in Anführungsstrichen seit Hunderten von Jahren gibt. Aber ich finde es ganz spannend zu spüren, dass da ein Raum dazwischen ist und übergreift, in dem man sich ständig bewegt. Was dieses Gespräch gezeigt hat, wie viel in einem scheinbar einfachen Prozess steckt, wenn man ihm wirklich Zeit gibt. Das Material nicht nur bearbeitet wird, sondern zurückwirkt auf uns als diejenigen, die mit diesem Material agieren. Und zwar längst nicht nur beim Weben. Und dass langsames Arbeiten nicht weniger, sondern oft noch mehr Aufmerksamkeit erzeugt für Dinge, die wir sonst ganz leicht übersehen. Das finde ich spannend. Und vielleicht ist genau das der Kern, dass im Wiederholen, im Konzentrieren, im Tun etwas entsteht, das weit über die Technik hinausgeht. Und dass sich manche Fragen vielleicht auch gar nicht lösen lassen müssen. Und dass es manches Mal der Raum ist, das drumherum, das mitentscheidet, wenn wir die Dinge tatsächlich irgendwie einordnen wollen. So, bevor ich jetzt gleich noch etwas sage zu Maike und zum Thema Gewinnspiel aus der letzten Episode, du erinnerst dich, hier eine Nachricht von meinem Unterstützer dieses Podcasts. Dieser Podcast wird unterstützt von Manuel Koch und seinem Salon Schinkelplatz. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist erst einmal nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um sehr viel mehr als allein Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch als Kunstsammler, Kunstkenner und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich dreifach. Zum einen entsteht sie aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich persönlich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn diese Verkäufe helfen uns ja, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du durchaus auch mal ein richtig gutes Investment tätigen. Infos zu Manuels Veranstaltung und Einblicke in seine Sammlung im Salon Schinkelplatz findest du auf der Webseite www.salonschinkelplatz.de und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. Ja, kurz noch etwas zu dem Gewinnspiel. Ich habe ja inzwischen schon einige Zuschriften bekommen. Manche davon haben mir mal weniger, mal mehr zu verstehen gegeben, dass man gerne teilnimmt, aber sich vielleicht gar nicht richtig trauen würde, so ein Gespräch mit mir am Mikrofon zu führen. Und wenn du dazugehörst, dann möchte ich dir dazu ganz klar etwas sagen. Wenn du es schaffen würdest, bei einer Tasse Kaffee oder Tee mit mir über dich zu plaudern, über deine Kunst, über das, was du da machst, dann schaffst du auch so ein Interview am Mikro. Versprochen. Ich würde dich da durchführen, sodass du es kaum merkst. Wie lang die Gespräche wären und alle anderen Details zum Gewinnspiel hörst du in Episode 127. Mehr über Maike Weyrich, meine Gesprächspartnerin heute, und ihre Webarbeiten findest du auf ihrer Webseite www.maike-weyrich.de. Maike wird dabei mit AI geschrieben und Weyrich mit EY. Oder du schaust ganz einfach auf der Webseite www.atelier-talk.com vorbei. Unter der Episode 128 findest du alle Links zu Maike und auch viele Fotos von ihr, von ihren Arbeiten und ihrem Atelier. Und diese eine Arbeit, die ich in ihrem Kurs erstellt habe. Folge aber dem Atelier Talk auch auf Instagram unter ateliertalk.podcast. Und ich danke dir, dass du wieder oder vielleicht ja auch zum ersten Mal, ich weiß es nicht, dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, abonniere den Podcast, dann verpasst du keine Episode. Und meine Bezahlung wäre, dass du mir bitte 5 Sterne in der Podcast-App deines Vertrauens schenkst, bei Spotify oder Apple Podcasts. Ich danke dir dafür und komme bald wieder mit einer nächsten Episode. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Ganz liebe Grüße, deine Stefanie Hüllmann. We'll be right back.